Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle möglichen Krankheiten und alle Arten von Gebrechen. Der Anfang unseres Bibelwortes zeigt uns Jesus sehr beschäftigt. Es wird noch einmal zusammengefasst von Matthäus, ähnlich wie er es im Kapitel 4 schon einmal zusammengefasst hat. Und zwischen diesen beiden Zusammenfassungen über das, was Jesus tat, predigte, lehrte, heilte, hat Matthäus in zwei großen Abschnitten das auch noch einmal ausführlicher dargestellt. Die Bergpredigt sozusagen, das zusammengestellt, was Jesus predigte, Programmrede für das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes, wo Gott zu sagen hat. Und dann berichte darüber, welche guten Dinge Jesus als der Messias getan hat. Und nach dieser ersten größeren zusammenhängenden Darstellung, die Matthäus geliefert hat, macht er deutlich, das tat Jesus über einen gewissen Zeitraum. Wahrscheinlich schwerpunktmäßig in Galiläa in dieser Zeit. Und jetzt kommt ein neuer Abschnitt im Wirken von Jesus. Jetzt soll das Ganze sich weiter ausdehnen, soll breiter werden. Jetzt will Jesus anfangen, andere in sein Wirken einzubeziehen. Zunächst sind es 12 ganz besondere Männer, die Jesus einbezieht. Da würde es sich lohnen, auch noch einmal drüber nachzudenken. Diese Verse haben wir jetzt ausgelassen, wo diese 12 uns vorgestellt werden. Die 12 Apostel. Apostel bedeutet Gesandter, die 12 in besonderer Weise von Jesus bevollmächtigt und Ausgesandten, sind eine besondere Gruppe. Aus dem größeren Kreis der Jünger sucht Jesus sich 12 aus, um ihnen einen besonderen Auftrag zu geben. Und den Auftrag, den sie bekommen, der ist bis heute prägend für die ganze christliche Gemeinschaft. Auf das, was sie berichtet haben, beruht das Neue Testament. Ihr Zeugnis hat sich niedergeschlagen in den Schriften des Neuen Testaments. Und das Glaubensbekenntnis, das wir eben miteinander gesprochen haben, nennt sich apostolisches Glaubensbekenntnis. Eine Zusammenfassung dessen, was diese ersten Zeugen weitergegeben haben über Jesus. Und an einer Stelle im Neuen Testament heißt es, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf den Grund, auf das Zeugnis der Propheten und der Apostel. Altes und Neues Testament. Jesus sendet sie und er gibt diesen 12 einen besonderen Auftrag. Sie sollen zum Volk Israel gehen. Und die 12-Zahl macht das auch deutlich, dass es bei diesen Männern auch um etwas Besonderes im Blick auf das Volk Gottes geht. 12 Stämme Israels, da zählen alle dazu, auch die schon früh verlorenen, gegangenen und verschollenen Stämme des Nordreichs. 12 Apostel als Repräsentanten für das alte Israel, aber jetzt eigentlich vor allen Dingen für das neue Volk Gottes, das Jesus beruft. Und er sendet sie zum Volk Gottes, zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Was das bedeutet, kommt gleich noch. Aber wenn man dann im Neuen Testament liest, dann sieht man, dass das, was hier den 12 aufgetragen wird, auch an anderen Stellen eine Rolle spielt. Da weiß Lukas zum Beispiel davon zu berichten, dass außer den 12 dann später auch 70 bzw. 72 Jünger ausgesandt werden. Und so wie 12 für das Volk Israel steht, so steht 70 bzw. 72 für alle damals bekannten Völker der Erde. Also schon da wird der weitere Horizont deutlich. Und am Ende, nach der Auferstehung, macht es Jesus deutlich, ja, jetzt ist die Zeit gekommen. Geht hin, macht alle Völker zu Jüngern. Zeugnis für alle Welt, an alle Menschen. In der Apostelgeschichte auch nochmal aufgeteilt, zunächst in Jerusalem, Samaria und dann bis an die Enden der Erde. Und so spiegelt sich in diesem Auftrag, der zunächst hier nur den 12 gilt und in einem ganz besonderen Zeit und besonderen Bereich, auch schon vieles von dem Auftrag, den Jesus dann gibt und der uns heute noch mit einbezieht. Jesus möchte jetzt Menschen in Bewegung setzen. Jesus möchte, dass sie als seine Boten und seine Beauftragten seinen Dienst weitertragen. Ja, man sollte es wahrscheinlich so formulieren, Jesus möchte durch sie handeln. Das ist das Grundverständnis. Nicht anstatt von Jesus werden sie jetzt losgeschickt, sondern durch sie will Jesus handeln. Durch uns heute will Jesus handeln, wie es der Wochenspruch auch schon deutlich gemacht hat. Wenn wir reden, will Jesus reden. Aber wie kommt es dazu? Und mir fallen in diesem Abschnitt 3 Schritte auf. Wie es dazu kommt, dass Menschen damals und wir auch heute in Bewegung kommen können, im Auftrag des Herrn unterwegs zu sein. Und das Erste, was mir auffällt in diesem Abschnitt, ist unter dem Stichwort Sehen für mich zusammengefasst. Und als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn. Man kann es auch übersetzen, da drehte es ihm das Herz im Leib um. Da ging es ihm an die Nieren, es schlug ihm auf den Magen. Wir haben so unterschiedliche Beschreibungen in der deutschen Sprache, wie man das wiedergeben kann, aber auch im ursprünglichen Sinne dieses Wortes geht es darum, dass Jesus sozusagen richtig körperlich das wahrnimmt, was er sieht. Es jammerte ihn. Und es ist interessant, dass das von Jesus hier jetzt berichtet wird, weil oft wird das auch mit dem Wort Erbarmen wiedergegeben. Das ist ein ganz prägender Grundzug auch Gottes, des Vaters im Himmel. Gott hat Erbarmen mit den Menschen. Wenn er sie sieht, wenn sie aus ihrem Elend zu ihm schreien, etwa das Volk Israel, damals in Ägypten unterdrückt und versklavt, und dann jammert es Gott, es erbarmt ihn. Und Jesus ist sozusagen das persongewordene Erbarmen Gottes. Darum ist Jesus gekommen, weil Gott es nicht mit ansehen konnte, wie die Welt, wie die Menschheit kaputt geht. Und hier wird berichtet, wie Jesus das selbst auch so ganz konkret wahrnimmt und erlebt. Es jammerte ihn, als er die Menschen sah, denn sie waren geängstigt und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Ich habe mich gefragt, das, was Jesus hier sieht, haben das wohl die Jünger auch gesehen? Die er dann hinterher losschickt, um sich diesen Menschen zuzuwenden. Und ich vermute, dass die Jünger eigentlich zunächst etwas anderes gesehen haben. Ich vermute, dass die Jünger eigentlich sich umgeschaut haben und haben Menschen gesehen, die ganz normal ihr Leben leben. Die essen und trinken, arbeiten und feiern, tätig sind und sich ausruhen. Ganz normale Menschen. Und sie haben welche gesehen, die sie beeindruckten. Vielleicht auch welche, auf die sie neidisch waren. Wenn ich das mal so könnte wie der, wenn ich mir das mal so leisten könnte wie die, wenn ich so gut aussehen würde, wenn ich solche Fähigkeiten hätte. Sie sehen normale Menschen, sicherlich auch solche, denen es nicht gut geht, die irgendwo unter die Räder gekommen sind, die irgendwo abgehängt wurden von der Gesellschaft, denen übel mitgespielt wurde. Ich glaube, dass die Jünger ganz normal Menschen sahen, wie wir es sehen, wenn wir uns umschauen. Aber Jesus hat irgendwie einen anderen Blick. Jesus hat all das auch gesehen, was Menschen tun und wie es ihnen geht. Aber Jesus hatte irgendwie noch einen anderen Blick. Jesus hatte einen Blick, der durch die Oberfläche hindurchging. Jesus hatte einen Blick, der nicht nur die offensichtlich Verlorenen, deren Leben sowieso zerstört ist, als verloren angesehen hat, sondern, das fand ich spannend, in der Auslegung nochmal wahrzunehmen, das ist der Blick, den Jesus für das ganze Volk hat. Alle Menschen erscheinen ihm als Schafe, die keinen Hirten haben. Warum? Weil Jesus der von Gott verheißene gute Hirte ist. Und weil ohne Jesus Menschen keinen Hirten haben. Jesus hat ja nicht von sich gesagt, ich bin ein guter Hirte, sondern der. Und darum sind alle Menschen, die Jesus nicht kennen, die nicht mit ihm leben, Menschen, die keinen wirklichen Hirten haben. Was heißt das, wenn Jesus die Menschen sieht wie Schafe, die keinen Hirten haben? Was passiert mit einer Herde, die keinen Hirten hat? Das Erste ist, sie wird zunehmend orientierungslos. Normalerweise geht der Hirte vor der Herde her und die Tiere haben eine Orientierung, wo es hingeht. Er hat den Überblick, er weiß, wo sie versorgt werden können, und darum geht er vor ihnen her, und dann hat er sogar noch Hilfswillige, die die Herde zusammenhalten und auf diesem Weg begleiten und weiterbringen. Menschen, die Jesus nicht kennen, die den lebendigen Gott nicht kennen, werden orientierungslos. Ja, welche Maßstäbe gelten denn wirklich und letztlich? Sind die einfach nur Vereinbarung zwischen Mehrheiten? Oder haben dann doch am Ende die Recht, die sagen, die Stärksten werden überleben? Gibt es überhaupt Maßstäbe, wenn sie nicht von Gott kommen? Wenn es nicht einen gibt, der uns Orientierung für unser Leben geben kann, ist dann nicht alles möglich und alles gleich richtig und alles gleich gut? Orientierungsprobleme hat eine Herde, die keinen Hirten hat. Und mit dieser Orientierungslosigkeit wachsen Hunger und Durst. Sie finden hier und da etwas, aber gerade in der kargen Landschaft, in einem trockenen Land wie Israel, da braucht es schon den Hirten, damit die Tiere auf die Dauer überhaupt noch etwas zu fressen finden. Menschen, die sind wie eine Herde ohne Hirte, werden zunehmend getrieben von Hunger und Durst nach Leben, nach dem Eigentlichen. Und ist das nicht das, was Menschen umtreibt? Ich will leben. Und dann sucht man und versucht, durch bestimmten Konsum es zu erreichen und durch bestimmte Erlebnisse das Leben zu erreichen. Und doch ist die Erfahrung, letztlich macht mich das nicht satt. Und wenn ich noch so viel in mich hineinstopfe, ich werde nicht satt und der Hunger und der Durst, sie bleiben. Und das Dritte, was eine Herde ohne Hirten ausmacht, ist, dass sie schutzlos Gefahren ausgeliefert sind. Und dann kommen die Rattenfänger, die schnelle Antworten und einfache Antworten bieten auf das, was Leben ausmacht und was entscheidend ist oder welche Wege man unbedingt gehen muss. Und wenn ich Hunger habe und keine klare Orientierung, wie soll ich dann entscheiden, was gut für mich ist oder was mein Leben gefährdet? Und das ist der Blick, den Jesus für die Menschen hat. Denn Jesus weiß, wie Gott uns Menschen eigentlich gedacht hat. Von Anfang an, von der Schöpfung her. Dass wir gedacht sind als Menschen im Gegenüber, im Gespräch, im Lebenskontakt mit Gott selbst, der unser Leben geschaffen hat und will, dass es sich entfaltet, der darum Richtlinien, Maßstäbe gibt, wie Leben gelingen kann, wie es sich entfaltet. Und wenn wir keinen Hirten haben, keinen guten Hirten, keinen Retter, dann bleiben wir eine Herde ohne Hirten. Ich habe gedacht, irgendwie ist doch auch diese Corona-Zeit so eine Zeit, die dazu geführt hat, dass vieles sich verstreut hat. Und dass es auch nicht so ganz einfach ist, sich zu orientieren. Und dass mancher Hunger und Durst zum Beispiel nach Gemeinschaft, nach Kontakt, nach Miteinander in dieser Zeit groß geworden ist. Vielleicht haben wir von daher so eine Ahnung bekommen, was es heißen kann. Herde ohne Hirte. Aber Jesus sagt, letztlich und im Tiefsten brauchen wir Menschen den guten Hirten, Jesus selbst. Und weil er das weiß, und weil er weiß, dass es eine Lösung auch für diese Probleme und Fragen gibt, weil er weiß, wie gut es ist, wenn Menschen unter Gottes Herrschaft kommen, sich ihm unterordnen und den Weg gehen, den Gott will, wenn sie in sein Reich eingegliedert werden. Darum hat Jesus auch eine Perspektive und das finde ich schön. Jesus sieht zum einen das Problem, dass wir Menschen haben ohne ihn. Aber er hat gleichzeitig auch den Blick für die Lösung. Er sagt, die Ernte ist groß. Gott will Menschen in sein Reich haben, will, dass sie bei ihm ankommen, will, dass sie bei ihm Heil, Leben, Gutes finden, Schutz, Geborgenheit. Darum sagt er, die Ernte ist groß. Und ich wünsche mir, dass wir diesen Blick von Jesus auch bekommen. Dass wir beim Blick auf Menschen in unserer Umgebung, in unserer Welt, nicht nur das Offensichtliche, das Vordergründige sehen, sondern das sehen, was Jesus sieht. Dass Menschen Gott brauchen, dass Menschen Jesus, den guten Hirten, brauchen. Dass Menschen ohne ihn letztlich verloren gehen, orientierungslos sind, den Hunger nicht stillen können und auch schutzlos manchen Dingen ausgeliefert sind. Und darum ist das Erste, was ich lernen möchte, mich von Jesus mit in diesen Blick hineinnehmen zu lassen. sehen, wie Jesus die Menschen gesehen hat. Und damit fängt es an. Aber nicht nur das Elend und die Probleme sehen, sondern auch die Chance. Die Ernte ist groß. Gott hat die Türen seiner Scheunen sozusagen noch offen. Da passt viel rein. Viele Menschen sollen noch hineingeholt werden in Gottes Reich. Sehen, damit fängt es an. Zweites Stichwort, bitten. Wie reagiert Jesus auf die Not der Menschen und auf das Ziel, Menschen für Gott und sein Reich zu gewinnen? Das Naheliegende wäre, er sagt zu seinen Jüngern, los, lasst uns gemeinsam tun, was wir tun können, lasst uns anpacken. Aber so fängt er nicht an, sondern Jesus sagt, die Ernte ist groß, es fehlen Arbeiter, es sind nur ganz wenige da. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Also nicht einfach losgehen und tun, was wir wichtig finden und was sich als erstes zeigt und wo die Not am größten ist, sondern mit dem, was wir gesehen und wahrgenommen haben, uns an Gott wenden. Damit er sendet. Weil das ist entscheidend im Blick auf das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes. In diesem Abschnitt wird es genannt, das Himmelreich. Über alles gemeint, da wo Gott zu sagen hat, wo Menschen mit ihm leben. Und das tun, was er sagt, seine gute Herrschaft über ihrem Leben gelten lassen. Wenn es um diese Herrschaft Gottes geht, dann können wir Menschen mit unserer Kraft und mit unserer Weisheit eigentlich nicht viel anstellen. Sondern dann braucht es Gott, der uns beruft, der uns bevollmächtigt und der uns sendet. Sonst passiert sehr viel, was entweder nicht weiterhilft oder sogar zerstört. Vor etwa gut 100 Jahren hat Hermann Betzel, ein Theologe der damaligen Zeit, mal gesagt, an nichts leidet die evangelische Kirche so sehr wie an ihren nicht berufenen Amtsträgern. Das sind Leute, die haben ein Amt, aber Gott hat sie gar nicht berufen. Und das ist schädlich, das zerstört. Ich glaube aber, dass das nicht nur für Hauptamtliche gilt, nicht für Pfarrer oder andere Hauptamtliche, sondern dass das überhaupt der Fall ist. Wenn wir selbst tun, was wir denken und Gott nicht dahinter steht und es nicht will, dann bringt es nichts zustande und zerstört sogar noch. Und darum ist das Erste, wenn wir merken, es gibt so viel zu tun, es gibt so viele Menschen, die wir gerne erreichen möchten, so viele Menschen, die ihn noch nicht kennen und die zu dieser Herde ohne Hirten gehören, dann ist das Erste nicht, lass uns mal überlegen, was wir tun können. Dann ist das Erste nicht, dass wir Konzepte machen. Dann ist das Erste nicht, dass wir Stellenausschreibungen machen, sondern dann ist das Erste, bittet. Herr, du siehst doch, dass wir da jemanden neu brauchen. Bitte beruf du dir den oder die Richtige in diese Aufgabe. Und lass uns auf die Spur kommen, wen du berufen hast. Und das gilt im Großen wie im Kleinen. Und wenn wir jetzt nach Corona so vieles wieder anfangen, dann ist es gut, wenn wir nicht damit anfangen, nur einfach unsere eigenen Ideen zu verfolgen, sondern zu sagen, Herr, zeig uns, was dran ist. Herr, und berufe du die Leute, und vieles hat sich so zerstreut, auch in der Mitarbeiterschaft im letzten Jahr. Beruf du neue Menschen in die Aufgaben, wo du sie jetzt gebrauchen willst. Vielleicht sind die anders als vor anderthalb Jahren. Vielleicht sind es die gleichen. Aber vielleicht hast du jetzt ganz neue Ideen mit uns, wie du uns weiterführen willst. Herr, sende Arbeiter in deine Ernte. Das Beten vor dem Tun. einem Liedvers im Gesangbuch wird das mal so formuliert: Die Hände, die zum Beten ruhen, die macht er stark zur Tat. Und was der Beter Hände tun, geschieht nach seinem Rat. Bittet. Könnte es vielleicht sein, dass manche Erschöpfung, die wir auch so kennen, damit zu tun hat, dass wir manchmal Dinge tun, die Gott gar nicht will, dass wir sie tun? Es war schon auffällig, wie am Anfang der Corona-Zeit bei vielen Leuten erstmal ein Aufatmen da war, welche Termine und Aufgaben sie jetzt alle gar nicht wahrnehmen müssen, endlich mal Zeit haben. Und darum glaube ich, ist es gut, dass wir jetzt, wenn vieles wieder losgeht und wenn wir wieder mehr Möglichkeiten haben, nicht einfach da ansetzen, wo wir mal waren, sondern fragen: Herr, was willst du? Ist das, was mir zu viel geworden ist, vor einiger Zeit vielleicht gar nicht dein Auftrag an mich gewesen, sondern ich habe mir meine eigenen Aufgaben gesucht? Herr, beruf du. Dritter Gedanke: Gehen. Ich habe schon gesagt, dass das mit den 12 Aposteln eine besondere Situation und Zeit war damals. Und doch geht es weiter, auch mit Berufungen und Beauftragungen und Bevollmächtigungen heute. Und was kann man dazu sagen? Wie passiert das heute, dass Jesus uns beruft, zu gehen? Ich glaube, es ist gut, sich etwas klarzumachen in verschiedenen Stufen. Der erste Gedanke ist der: Alle, die an Jesus glauben und die ihm folgen, haben eine Grundberufung. Und diese Grundberufung besteht darin, an dem Platz, wo wir sind und wo wir leben, als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger zu leben. Unseren Glauben an Jesus im Alltag ganz konkret und praktisch leben. Das ist Berufung, die jeder und jede hat, die Jesus kennt. Ein nächster Schritt ist, dass Gott uns Gaben gegeben hat. Manche hat er uns geschöpflich gegeben. Manche Begabungen bringen wir immer schon mit. Aber die Bibel kennt das auch, dass dann, wenn Menschen zum Glauben kommen, der Geist Gottes in ihnen Wohnung nimmt, dass dann auch manchmal ganz neue Dinge aufbrechen, neue Gaben und Fähigkeiten in unser Leben kommen. Und mit all dem, mit dem Geschöpflichen und mit dem, was der Geist Neues in uns bewirkt, uns Gott zur Verfügung stellen und sagen: Hier bin ich, so hast du mich geschaffen, so hast du mich beschenkt. Und jetzt stehe ich dir zur Verfügung, denn das, was du mir gegeben hast, hast du mir doch nicht für mich selbst allein gegeben, sondern damit es dir dient, dem Aufbau deines Reiches, dem Aufbau deiner Gemeinde. Und so ist es so, dass Gaben in vielen Fällen auch Aufgaben für uns in sich tragen. Grundberufung, als Christen zu leben, Begabung, die wir ihm zur Verfügung stellen für den Bau seiner Gemeinde. Und dann kommt es dazu, dass es auch bestimmte Berufungen und Beauftragungen gibt. Und dabei spielen meines Erachtens drei Dinge eine wichtige Rolle: Gebet, Herr, zeig mir meinen Platz, lass mich erkennen, wo du mich wirklich haben willst, lesen in der Bibel, hören auf ihn, was er mir deutlich macht, wie er zu mir spricht. Und Gespräch untereinander mit den anderen. Und da kann es durchaus sein, dass die Anfrage, die an mich gestellt wird: Wäre es nicht gut, wenn du diese Verantwortung übernimmst, oder könntest du dir vorstellen, an dieser Stelle mitzuarbeiten, dass das ein Ruf Gottes an mich ist. Nicht jede Anfrage, wo jemand eine Aufgabe an mich delegieren will, ist gleichzeitig Gottes Ruf. So einfach ist es nicht. Aber es kommt zusammen, und das zu prüfen, was sind wirklich Gottes Dinge, die er von mir will, wo will er mich gebrauchen, wo hat er mich begabt, wo kann ich ihm dienen, was ist mein Platz. Und ich lade uns ein, das immer wieder diesen Weg auch neu zu gehen, zu fragen, hinzuhören, mit ihm zu reden und miteinander im Gespräch zu sein. Nur noch ganz kurz ein paar Schlaglichter aus dem, was wir eben gehört haben. Zu wem werden sie gesandt? Die Jünger damals werden gesandt zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel, des Hauses Israel. Eigentlich zum Naheliegenden, zu den Menschen in der Nähe. Und das ist oft so, dass wenn Jesus uns beruft, dass eigentlich erstmal gilt das, was naheliegend ist. Für uns als evangelische Kirchengemeinde Halfa sind das zuallererst die Menschen, die zu unserer Gemeinde gehören, von denen viele keinen wirklich intensiven Kontakt haben. Das ist unser Auftrag, diesen Menschen einzuladen zu Jesus. Aber die Bibel macht deutlich, Grenzen darf man nach der Auferstehung und nach dem großen Auftrag von Jesus, bis an die Enden der Erde zu gehen, nicht so einfach ziehen. Da gibt es in Halfa auch Menschen, die zu keiner Gemeinde gehören, Menschen, die zu anderen Religions-, Glaubensgemeinschaften gehören, also fremden Religionen. Jesus möchte auch sie erreichen, wo will er uns dazu gebrauchen? Und spannenderweise hat Jesus uns durch Corona auch noch andere Möglichkeiten eröffnet, indem wir gelernt haben, Technik zu nutzen. Und nicht nur Menschen, die zum Gottesdienst hier nach Halfa in die Kirche kommen können, können an den Gottesdiensten teilnehmen. Was heißt das eigentlich längerfristig für unseren Auftrag als Kirchengemeinde Halfa? Ich glaube, da sind noch Dinge, die für uns offen sind und mit denen wir uns in Zukunft beschäftigen müssen. Aber grundsätzlich ruft Jesus uns in der Regel erstmal zum Naheliegenden. Aber dann kann es auch sein, dass er uns andere Aufträge deutlich macht. Und ist das nicht toll, dass in den letzten Jahren auch immer wieder junge Leute aus Halfa für sich den Ruf gehört haben, in eine Ausbildung zum hauptamtlichen Dienst zu gehen? Die meisten von ihnen sind irgendwo im Moment im Bereich der Jugendarbeit tätig. Und dass jemand aus unseren Reihen auch für sich den Ruf gehört hat, nach Südafrika zu gehen, in Masipumelele, im Township zu arbeiten. Gottes Berufungen sind nicht kalkulierbar. Aber es ist gut hinzuhören und dann zu sehen, wohin er uns schickt. Geht aber und predigt und spricht, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das ist die zusammenfassende Botschaft. Gott richtet seine Herrschaft auf. Gott möchte, dass Menschen sich ihm unterstellen und sich diesem Reich anschließen, dazugehören. Das ist die Botschaft. Und in Jesus ist die Herrschaft Gottes gekommen und jeder Mensch, der an Jesus glaubt, ihm vertraut, sich ihm anvertraut, sein Leben in seine Hand legt, der steht unter dieser Gottesherrschaft, der hat Anteil am Himmelreich. Und es geht darum, dass immer mehr Menschen da dazukommen. Dann kommt hier der Auftrag, macht Kranke gesund, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Den Aposteln gibt Jesus den gleichen Auftrag, all das zu tun, was er selbst auch getan hat. Und es wird in der Apostelgeschichte auch berichtet, dass solche Dinge geschehen sind. Es passiert aber nicht immer und an allen Stellen das Gleiche und in der gleichen Intensität. Und es bleibt die Freiheit Gottes, wo er auch heute besondere Wunder und Zeichen tut und wo nicht. Aber was deutlich wird, ist auf jeden Fall reden, predigen und handeln, sich Menschen zuwenden, auch in ihren ganz konkreten Notsituationen, gehört für Gemeinde und für Christen immer zusammen. Aber wenn ich das lese, dann frage ich mich, ist das nicht alles auch eine Nummer zu groß? Können wir das denn überhaupt? Aber war das nicht auch damals für diese 12 zu groß, das ganze Volk zu erreichen? Und dann nach Ostern hinzugehen und die ganze Welt umzukrempeln? Viel zu groß, um aus eigener Kraft irgendetwas zu erreichen. Aber nicht zu groß für Gott und seinen Geist und seine Kraft. Und darum gibt Jesus seinen Jüngern das mit auf den Weg und sagt, verlasst euch nicht auf das, was ihr habt und könnt, auf euren Besitz und eure Möglichkeiten. Weder Gold noch Silber noch Kupfer, auch keine Tasche, kein Vorrat, den ihr mitnehmt, auch nicht zwei Hemden, also verzichtet auch noch auf Bequemlichkeit, keine Schuhe und auch keinen Stock, um euch selber zu verteidigen. Verlasst euch einfach bei all dem ganz auf Gott. Das ist das, was hinter diesen Aussagen steckt. Diesen Auftrag kann man nicht selbst schaffen, aus eigener Kraft, mit eigenen Ressourcen und Möglichkeiten. Verlasst euch doch auf Gott, dass er da ist und euch gibt, was er braucht. Umsonst habt ihr es empfangen und umsonst gebt es weiter. Macht auf keinen Fall aus dem Glauben ein Geschäft. Das kann nicht gehen. Grundcharakter des Glaubens ist Geschenk. Ihr seid beschenkt, gebt es umsonst weiter. Einen ganz spannenden Gedanken, dem nachzugehen, aus dem Glauben auf keinen Fall ein Geschäft zu machen, sondern deutlich zu machen, Geschenk, Freiheit. Ich muss nichts leisten, ich muss nichts bringen, Geschenk. Und dann so ein kleiner, netter Satz, ein Arbeiter ist seiner Speise wert. Geht und vertraut darauf, dass wenn ihr hingeht und diesen Auftrag ausführt, dass ihr dann selbst auch beschenkt und versorgt werdet. Ich finde das spannend, die Jünger damals sind ja wirklich in schwierigen Situationen gewesen. Und vermutlich war das nicht immer so üppig, wie sie unterwegs waren und was sie zum Essen hatten. Und doch, als Jesus sie mal fragt, ob sie Mangel gelitten haben, da können sie sich an nichts erinnern. Herr, eigentlich nie. Du hast uns immer mit dem beschenkt, was wir gebraucht haben. Und das ist eigentlich auch die Erfahrung, die man macht, wenn man sich von Jesus senden lässt, dass man unterwegs beschenkt und versorgt wird. Dass der Segen, den man an andere weitergeben soll, auch zu Segen wird, der zu uns zurückfließt. Wir sollen zu Menschen werden, die Jesus gebraucht in dieser Welt. Wir sollen in Bewegung kommen. Und so wünsche ich mir, dass Gott uns die Augen öffnet, dass wir Menschen so sehen, wie Jesus sie gesehen hat, aber auch die große Ernte, die Möglichkeit, die er hat, Menschen zu erreichen. Lasst uns Gott bitten, an allen Stellen, wo wir Mangel erleben, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gottes Ernte. Und dann lasst uns fröhlich die Aufgaben anpacken, die er uns persönlich anvertraut. Lasst uns beten. Jesus, und ich merke, dass ich das brauche, dass du deinen Blick auch mir eröffnest. Ich sehe Menschen oft nur sehr oberflächlich und mit dem, was nach außen scheint. Aber die tiefe Wirklichkeit, die du siehst und die vor Gott, dem Vater, besteht, die sehe ich oft nicht. Herr, und so möchte ich dich bitten, Herr, öffne du mir die Augen, Herr, öffne du mir das Herz, ich will dich sehen, aber ich will auch die Menschen sehen lernen. Herr, und wir merken das an vielen Stellen und überall im Bereich der Gemeinde, der Gemeinden und dem Bau deines Reiches, auch in der Mission und weltweiten Dienst fehlen Mitarbeitende. Herr, aber es ist nicht damit getan, dass wir Menschen anfragen und aussenden, sondern du musst sie letztlich berufen und senden. Danke, wo du das getan hast, aber tu das auch weiter und bestätige und bekräftige deine Beauftragung und Sendung. Herr, und zeig uns, wo wir selbst gehen sollen, wo du Aufgaben für uns hast. Herr, so bitten wir dich, dass du auch uns gebrauchst und sendest zum Segen für viele Menschen.